der Führer spricht.
Parteigenossen und Genossinnen, meine Kameraden. Wir feiern nun wieder den 9. November. So wie damals am Vortag die Kundgebung. Für uns war das Jahr 1923 ein Höhepunkt des Kampfes um die Macht in Deutschland. Diesen Kampf und damit die Bedeutung des Tages, den wir feiern, begreift nur derjenige, der sich zurückerinnert in die Zeit, in die wir damals gesetzt waren. Und vor allem derjenige, der sich die Vorgeschichte dieses ganzen gewaltigen Ringens wieder vor Augen führt. Als wir in das politische Leben der Nation eintraten, waren unsere Namen unbekannt. Der größte Teil von uns, ich an der Spitze, gehörte nicht einmal einer Partei an. Die meisten waren Soldaten gewesen, kehrten aus dem großen Krieg zurück mit Grimm oder mit Verzweiflung im Herzen. Die Lage unseres Volkes, des Deutschen Reiches, schien eine verzweifelte, für viele hoffnungslose zu sein. Das Deutschland der Zeit vor dem Jahr 1914 ist nicht mehr unser Deutschland. Trotzdem fühlen wir uns auch mit diesem Deutschland verbunden. Denn es hat die Einheit eines großen Teils deutscher Menschen schon verkörpert. Es war ein Land, jeder Polack bei uns ohne weiteres kommen konnte und sofort die volle Gleichberechtigung errang. Deutschland hat das später schwer büßen müssen. Es hat sich damals jene Masse internationalen Gepräges und internationaler Herkunft angesammelt, die im Jahr 1918 die Fahne der Revolution schwang. Vor allem aber war das damalige Deutschland ohne Zweifel ein Land des Friedens. Man lebte, man wollte leben, man verdiente, man wollte verdienen. Man wusste, dass der Krieg im Allgemeinen nur schlecht sich für Verdienste eignet. So hoffte man auf den Frieden, so weitgehend, dass man in einer Zeit, in der ohne Zweifel bereits die andere Welt sich gegen Deutschland rüstete, jeden günstigen Augenblick der Auseinandersetzung vorbeigehen ließ. Als endlich dann der Krieg kam, traf er Deutschland im denkbar ungerüsteten Zustand. Ich bin kein Kritiker der damaligen Zeit, obwohl ich es sein könnte. Denn ich habe mir wie kaum ein Zweiter vielleicht in der Geschichte aus der Vergangenheit meine Lehren gezogen und habe sie beherzigt. Und ich habe mich bemüht, das deutsche Volk nicht mehr in einem ähnlichen Zustand einer Gefahr entgegengehen zu lassen wie damals. Und damals war bereits England unser Feind. Wenn ich England ausspreche, dann weiß ich ganz genau, dass auch dort Volk und Führung nicht eines und dasselbe sind. ein kleiner Klüngel internationaler Demokraten, Juden und Plutokraten beherrscht dieses Land. Und dieser Klüngel hat auch damals bereits die Hetze zum Krieg getrieben. Es sind sogar die gleichen Personen wie heute. Mr. Churchill von jetzt war damals bereits einer der größten Kriegstreiber. Mancher, der heute alt ist, tat es damals in seiner Jugend. Die britischen Hetzer haben es auch damals vermocht, eine Welt gegen Deutschland zu mobilisieren. So kam der Krieg, den Deutschland nicht gewollt hatte. Denn es hätte bessere Gelegenheiten gehabt, bei eigenem Willen diesen Krieg zu führen. Und trotzdem die Rüstung des damaligen Deutschen Reiches eine schlechte war, heute können wir das ruhig aussprechen. Trotzdem hat dieses damalige Deutschland über 4 Jahre standgehalten. Und als einziger Soldat des Weltkrieges und heutiger oberster Befehlshaber der deutschen Wehrmacht, kann ich es ruhig aussprechen, sie hätten auch damals Deutschland nicht besiegt, wenn nicht ihr Verbündeter im Inneren uns gebrochen hätte. 4 Jahre mühten sie sich und es war erst notwendig, einen amerikanischen Zauberpriester erstehen zu lassen, der nun die Formel fand, auf die das deutsche Volk im Vertrauen auf das Ehrenwort eines fremden Präsidenten hineinfiel. Wenn man später so tat, als ob man uns auch ohne den Besitz haben würde, dann kann man nur die Frage erheben, warum rief man denn dann den Geist, durch den wir betört werden sollten, wenn es ohne dem auch gelang. Deutschland wurde damals zu Boden geworfen durch einen Haufen von Verschwörern, die in unserem eigenen Volk und Land ihr Unwesen treiben konnten. Und dann erhielten wir die Quittung für unsere Gutgläubigkeit. Der 8. und 9. November 1918 und die folgenden Tage sind für alle Zeiten eine Warnung für unser deutsches Volk. Von den Siegern der damaligen Zeit ist nicht ein einziges Versprechen gehalten worden. Der größte Wortbruch aller Zeiten setzte ein. Es begann die Periode des Leidens und des Elends und damit auch der Verzweiflung in unserem Volk. Es gab damals wohl viele Menschen, die überhaupt keine Lust mehr am Leben hatten. Die Selbstmordziffern, sie stiegen ja bis über 20.000 pro Jahr. Den meisten schien ein Leben nicht mehr empfehlenswert zu sein, das keinerlei Aussicht bot, jemals die Gleichberechtigung und damit die Freiheit des deutschen Volkes wieder erreichen zu können. Damals begann nun unser Kampf. Es war ein schöner Kampf. Denn es war ein Kampf, der gegen alle Wahrscheinlichkeiten geführt wurde. Als ich zum ersten Mal in dieser Stadt auftrat und viele von Ihnen mir dann zu folgen anfingen, die Sie heute hier sind, da wurde ich von besten Freunden selbst aufgegeben. Man konnte es gar nicht begreifen, wie ein sonst vernünftiger Mensch es sich plötzlich in den Kopf setzen wollte, allein gegen eine ganze Welt von Realitäten anzukämpfen. Man sagte, was will dieser Unglückswurm? Er hat weder Geld, noch hat er einen Namen. Er hat hinter sich nicht einmal eine einzige Zeitung, hat keine Partei. Er hat gegen sich alles, was da ist. Er will gegen alles kämpfen. Er will kämpfen gegen die Unternehmer und er will genauso kämpfen gegen die Proletarier. Er will kämpfen gegen das derzeitige demokratische Reich, aber genauso gegen die Länder. Er will kämpfen gegen alle die Konfessionen. Er will kämpfen gegen die organisierte Gesellschaft, so wie wir sie heute besitzen, des Kapitals, aber genauso gut gegen die Organisation der Gewerkschaften. Es gibt überhaupt nichts, gegen was dieser Mensch nicht kämpfen will. Er will einen neuen Staat aufbauen, eine neue Gesellschaft und hat überhaupt niemand hinter sich. Ein Wahnsinniger, der es unternimmt, allein hinauszugehen und einer ganz kompakten Mehrheit auf allen Gebieten und den Kampf anzusagen. Es war nicht so einfach, dieser Kampf. Und trotzdem begannen sich allmählich die Erfolge zu zeigen. Gegen die Totschweigungsmethode sowohl als gegen die Methode des Lächerlichmachens, des Spottes, später gegen die Flut von Lügen und Verleumdungen und endlich gegen den Terror begann die junge Bewegung sich durchzusetzen. Sie alle haben das erlebt. Sie sind damals so im Einzelnen zu mir gestoßen. Die einen im Jahr 19, andere im Jahr 20 und 21. Und Sie alle haben damals doch im Inneren das Gefühl gehabt, wir werden diesen Kampf um die Macht in Deutschland trotzdem gewinnen. Es mag schwer sein. Was für uns spricht, das ist die Vernunft. Das ist die Richtigkeit unserer Grundsätze. Das ist die Erkenntnis, dass der derzeitige Staat nicht mehr gehalten werden kann, dass es nur eine Frage der Zeit ist, wenn er so oder so bricht. Es ist weit aber auch die Empfindung der Notwendigkeit, eine Umwertung vieler Begriffe. Es war endlich aber auch ein, fast möchte ich sagen, mystischer Glaube in die Unsterblichkeit unseres Volkstums. Ein Volkstum, das aber bei der Beibehaltung des gegebenen Zustandes doch vernichtet worden wäre. So sind wir dann langsam gewachsen. Von den einen mit Gleichgültigkeit betrachtet, von den anderen mit Ingrimm verfolgt, von vielen gehasst, einfach aus Bequemlichkeit, wie manche Bürger, die so von ihren Fenstern uns zublickten auf der Straße, hatten damals eine stille Wut in sich, weil sie sagten, immer diese Unruhe, wenn sie nur endlich eine Ruhe geben würden, das wird immer wieder, kommt es zu Schlägereien, nur weil sie keine Ruhe geben. Sie sollen doch einmal sich fügen, wir fügen uns ja doch auch. Man kann ja dabei im Inneren denken, wie man will, aber doch nach außen das nicht ununterbrochen aussprechen, sondern in sich behalten. Man kann auch dann noch ein würdiger Bürger sein. Wir protestieren auch, aber wir protestieren in uns, in der Stille und höchstens sonst mit dem Geist, aber immer dann mit der Gewalt gleich. Sie wissen, dass die anderen auch mit der Gewalt kommen. Also der Klügere soll nachgeben und wir sind damals nicht der Klügere gewesen. Ich bin das schon als Knabe nicht gewesen. Ich habe diesen Grundsatz immer abgelehnt, der Klügere zu sein und deshalb nachzugeben. Sondern ich habe es immer vorgezogen, nicht nachzugeben. Selbst auf die Gefahr hin, dass die anderen dann sagen, er war nicht klug. So haben wir auch damals nicht nachgegeben. Und haben die Ruhe dieser Bürger immer wieder gestört. Haben uns nie gebeugt, sondern immer wieder aufbegehrt. Und haben es so langsam fertiggebracht, uns die Straße zu erobern. Uns die Plätze zu erobern, Ort um Ort in unseren Besitz zu bringen. Und dann begann das Herausdrängen aus unserer engeren Heimat hier. Es war das ein Kampf, besonders aber auch gegen das Volk, das in unserem Land schon fast allmächtig zu sein schien. Der Kampf gegen das Judentum. Und was das bedeutete, das weiß der, der heute geboren wird, in der Zukunft überhaupt nicht mehr. Eine satanische Macht, die von unserem ganzen Volk Besitz ergriffen hatte. Die alle Schlüsselstellungen des geistigen, intellektuellen Lebens, aber auch des politischen und des wirtschaftlichen, in ihre Hand gebracht hatte. Und das von diesen Schlüsselstellungen aus die ganze Nation überwachte. Eine Macht, die zugleich aber den Einfluss besaß, denjenigen, wenn notwendig sogar mit dem Gesetz zu verfolgen, der es unternahm, sich dem Kampf gegen diese Macht anzuschließen und der bereit war, Widerstand dem Vordringen dieser Macht entgegenzusetzen. Das allmächtige Judentum hat uns damals den Krieg angesagt und Sie wissen auch, ich habe immer die Auffassung vertreten, dass es ein dümmeres Volk als das Jüdische nicht gibt. Allerdings auch kein gewissenloseres und kein skrupelloseres. Ich habe aber immer die Auffassung vertreten, dass die Stunde kommen wird, in der wir dieses Volk aus unseren Reihen entfernen werden. Es ist bis eine Auffassung, die mich auch heute noch beherrscht, nachdem wir in Deutschland gesiegt haben. Wir haben gegen alles, was damals diesen Staat trug, was diesen Staat führte, den Kampf angesagt. und waren nur einem einzigen ergeben, nämlich dem deutschen Volk. Wir haben nur ein Ziel gekannt, dem deutschen Volk zu nützen und ihm zu dienen und waren dafür bereit, auch alles auf uns zu nehmen. Und dann kam das Jahr 1923 und wir unternahmen den ersten Versuch, die Macht im Staat in unsere Hand zu bekommen. Der Versuch scheiterte. Und es sind damals nun die ersten Blutopfer gefallen. Ich habe gerade diesen scheinbaren Zusammenbruch des Jahres 1923 erst recht als den Beginn des Siegesmarsches angesehen. Ich war der Überzeugung, dass nachdem es doch nicht gelungen war, die Bewegung restlos auszurotten, sie sich wieder erheben würde. Und dass dann die Blutzeugen dieses 8. bzw. 9. Novembers mithelfen würden, die Bewegung erst recht vorwärts zu führen und ihr endlich den Sieg zu sichern. Die Gegner allerdings glaubten, dass das das Ende sei. Wenige Monate später war im Wesentlichen bereits eine neue Grundierung der Bewegung erfolgt und ein Jahr später erfolgte ungefähr wieder der Aufschwung der Bewegung. 25 wurde ich entlassen und schon wenige Monate genügten, um die Partei neu zu formen. Und dann begann dieser staunenswerte Krieg und Kampf und einzige Siegeszug um Deutschland. Alle die Jahre 25 und 26 und 7 und 8 und 29 und 30, sie sind für viele andere vielleicht belanglos gewesen. So mancher Bürger lebte damals so in seinem Kleinkram dahin und wusste gar nicht, was um ihn vorging, dass sich eine der größten Revolutionen vorbereitete aller Zeiten. Das haben diese Bürger nicht gesehen. Aber auch mancher proletarische Führer der Sozialdemokratie oder der KPD hat es nicht begriffen, dass eine Umwälzung um sich Schritt, weiter Schritt von einem einzigartigen Ausmaß. Wir Nationalsozialisten haben das alles erlebt nun. Wir haben damals gekämpft, Jahr für Jahr, Monat um Monat. Und wir konnten zu unserer stolzen Freude nur sehen, dass die Bewegung weiter wuchs und immer mehr um sich griff, bis das endlich nach den Jahren 31, 32, das Jahr 33 kam, das uns den Sieg brachte. Vielleicht gab es damals manchen, und wir wissen das ja, meine lieben Parteigenossen, der nun sagte, Gott sei Dank, jetzt sind sie an der Macht, jetzt ist die Ruhe da. Es gab ja viele, die mir damals sagten, sie haben jetzt die Macht, jetzt werden sie ja doch überhaupt aufhören, weiter noch parteipolitisch zu kämpfen. Für diese Leute war der Nationalsozialismus immer nur noch eine Parteierscheinung. Sie haben nicht begriffen, dass allerdings der Kampf der Partei aufhörte, weil die Partei unter des Weltanschauung und Staat Deutsches Reich geworden war. Dass aber der Kampf um das deutsche Volk erst recht fortgeführt werden würde. Solange bis der letzte Deutsche ganz in den Bannkreis dieser Idee gezwungen war. Und auch damit konnte es dann keinen Stillstand geben, sondern jedes Jahr wird dieser Kampf von neuem einsetzen. Und er musste einsetzen. Die deutsche Jugend wurde nun gewonnen, Jahrgang um Jahrgang eingeschult und dieses ganze gewaltige Gebäude des nationalsozialistischen Staates aufgerichtet. Zugleich erfolgte der große innere Wiederaufstieg. Und das kann ich hier Ihnen allen wieder versichern, Sie wissen es ja. Ich habe niemals Streit und Händel gesucht. Es war im Inneren immer mein Ziel gewesen, den kommunistischen Volksgenossen oder den sozialdemokratischen Volksgenossen zu überzeugen und ihn zu gewinnen. Ich habe mich nur dann gewehrt, wenn der andere mir entgegentrat, von vornherein mit geballter Faust. Dann allerdings sagte ich, Genosse, ich weiche keinen Schritt zurück. Entweder du gibst die Faust weg oder ich breche sie dir auf, eins von beiden. Ich bin gerne bereit, mit dir zu diskutieren. Wenn du mir mit Gewalt entgegentrittst, dann merke dir, ich scheue gewaltig, dann werden wir miteinander kämpfen. Und du wirst sehen, dass wir nicht weniger auf die Gewalt ausüben können wie du selbst. Und wir haben ja auch nur deshalb die Millionen von Volksgenossen gewonnen. Denn wenn wir endlich 13 Millionen Wähler hatten, die kamen ja nicht vom Mond herunter. Das waren ja auch nicht lauter frühere Nichtwähler. Sondern das sind Menschen gewesen, die aus allen Parteien gekommen waren. Wir hatten sie alle allmählich überzeugt. Sie haben sich zusammengefunden, sie haben ihre früheren Vorurteile voreinander abgelegt und sind in eine Gemeinschaft hineingewachsen. Und ich trat auch die Macht im Jahr 1933 an. Mit genau dem gleichen Gedanken. Was kann uns Besseres passieren, als in Frieden arbeiten zu können? Und wir haben gearbeitet, das haben wir doch bewiesen. Wenn mir einer sagt, ja, vielleicht ist manchmal im politischen Leben der Krieg notwendig, um einem Regime zu helfen. Ja, bei Demokratien schon, aber bei uns nicht. Denn ich brauchte gar keine Hilfe. Das deutsche Volk stand hinter mir und stand hinter der Bewegung, wie noch nie es hinter irgendeiner Organisation oder einer geistigen Erscheinung stand. Und wir haben gearbeitet. Was haben wir geschaffen in den Jahren bis 1939? Einen Staat haben wir neu aufgebaut, eine Wirtschaft neu gefestigt, das deutsche Volk mit einem neuen Glauben erfüllt, Millionen Menschen der Verzweiflung entrissen. Unsere Städte haben wir in Ordnung gebracht, die Finanzen überall saniert, Deutschland begann aufzublühen. Freilich, wir konnten nun das gleiche erleben, was wir schon vor dem Weltkrieg sahen. In ebendem Maß wuchs wieder der Neid der gleichen Männer, die damals bereits Deutschland mit Krieg überzogen hatten. Die Herren Churchill begannen sofort wieder zu hetzen. Die Mr. Eden und dann natürlich die Juden an der Spitze, ein Horbeleisch und wie sie alle heißen. Sie begannen nun ihre Hetze, Jahr für Jahr. Man sagte allerdings, ja, er rüstet. Ja, das habe ich nun immer getan. Man hat mir früher auch gesagt, warum haben Sie denn dann eine SA, wenn Sie den Frieden wollen? Warum machen Sie sich denn dann eine SS, wenn Sie sowieso nur die Brüderlichkeit wollen? Weil es Leute gibt, die das nicht wollen. Und denen wollte ich zeigen, dass ich auch für den anderen Fall gerüstet bin. Als ich an die Macht kam, löste ich ein Reich ab, das eine Demokratie war. Es wird nämlich heute manches Mal so dargestellt in der Welt, als ob man ja so ohne weiteres bereit wäre, dem deutschen Volk, wenn es nur eine Demokratie wäre, alles zu geben. Ja, das deutsche Volk war ja damals eine Demokratie vor uns. Und es ist ausgeplündert und ausgepresst worden. Nein, was heißt für diese internationalen Hyänen Demokratie oder autoritärer Staat? Das interessiert die gar nicht. Es interessiert nur eines. Ist jemand bereit, sich ausplündern zu lassen? Ja oder nein? Ist jemand dumm genug, dabei stillzuhalten? Ja oder nein? Und wenn eine Demokratie dumm genug ist, dabei stillzuhalten, dann ist sie gut. Und wenn ein autoritärer Staat erklärt, ihr plündert unser Volk nicht aus, weder innen noch außen, dann ist das schlecht. Wenn wir als sogenannter autoritärer Staat, der sich von den Demokratien dadurch unterscheidet, dass er die Massen des Volkes hinter sich hat. Wenn wir also als autoritärer Staat alles das erfüllt hätten, was die internationale Plutokratie uns an Opfern aufbürdete, wenn ich im Jahr 33 erklärt hätte, hohe Herren in Genf oder hohe Herren, meinetwegen irgendwo anders, was verlangen wir? Aha, wir werden sofort aufschreiben. 6 Milliarden für das Jahr 1933, 34, 35, gut, werden wir abliefern. Haben Sie sonst noch Wünsche? Jawohl, das auch, werden wir auch abliefern. Dann hätten Sie gesagt, endlich ein vernünftiges Regime in Deutschland. Ich habe damals schon eine andere Auffassung vertreten. Als ich zur Macht kam, da wurde gerade vor uns noch eine Gutschrift ausgefertigt. Das war die letzte. Mit ungefähr so 5 Milliarden. Die sollten wir noch bezahlen. Ich habe nun den festen Entschluss gefasst, gar nichts mehr zu bezahlen. Aber ich sagte mir, die Leute, die vorher unterschrieben hatten, dass wir 5 Milliarden an das Ausland bezahlen, das sind doch lauter gute Rechner gewesen. Denn bei mir sagte man ja, ich sei kein Rechner. Ich verstünde von Wirtschaft nichts. Aber die Leute mussten ja doch etwas verstanden haben. Wenn also diese Leute es für möglich hielten, dass wir dem Ausland noch einmal 5 Milliarden in einigen Jahren bezahlen würden, da sagte ich mir, dann können wir auf alle Fälle zunächst die 5 Milliarden nach Inneren für die deutsche Rüstung geben. Das ist eine Das ist nur eine Transferierung der Beträge. Und ich habe so damit angefangen. Und nachdem Sie wissen, dass ja meine alten Parteigenossen, ich grundsätzlich alle Dinge nicht halb mache, sondern wenn ich etwas anfange, ist ganz, ich war bereit, in Frieden zu machen. Ich habe den anderen vorgeschlagen, Abrüstung bis, meinetwegen, bis zu den Fingernägeln. Wenn Sie darauf eingegangen wären, auch gut. Sie sind nicht darauf eingegangen, also dann Aufrüstung. Dann aber alles konsequent, nur keine halben Sachen. Ich hasse nichts mehr als alle Kompromisse und alle halben Entschlüsse. Ich habe daher einen ganzen Entschluss gefasst, nämlich, entweder wir sind gar keine Soldaten, oder wir sind die Ersten der Welt. Eins von beiden. Und ich habe nun daraufhin die Vorbereitungen getroffen. Und zwar gründlich getroffen. Das deutsche Volk ist dabei trotzdem in seinem Inneren um nichts gebracht worden, im Gegenteil. Wir haben über 7 Millionen Menschen wieder in den Produktionsprozess eingegliedert, haben die Hälfte der früher Tätigen, auch rund 7 Millionen, von einer kurzfristigen Arbeit zu einer normalen Wochenarbeit gebracht. Und wir haben all den Leuten Löhne ausbezahlt und wir haben den Preis der Währung stabil gehalten und jeder konnte sich für sein Geld etwas kaufen. Wir haben die Produktion auf das Ungeheuerlichste gesteigert, immer ausgehend von unseren nationalsozialistischen Grundsätzen, dass das Entscheidende in der Wirtschaft die vorhandene Arbeitskraft, die Fähigkeit ist, diese Arbeitskraft zu organisieren und einzusetzen. Dass die Grundlage unserer Währung eben nicht Gold sein kann, sondern dass die Grundlage unserer Währung die Produktion ist. Das heißt also, dass es ganz in unseren Ermessen liegt, durch Fleiß und durch Arbeit Produkte zu schaffen, Konsumgüter zu schaffen und die dann wieder dem Volk zugutekommen zu lassen. Genauso wie man durch Faulenzen auch das verhindern kann. Wir konnten es dann erleben, dass die sogenannten Goldstaaten mit ihren Währungen kaputt gingen, während wir, der Nicht-Goldstaat, die Währung allein behielten. Freilich war das naturgemäß eine sehr gefährliche Sache. Denn einige andere Länder, die haben sich nun das Gold angehamstert und aufgehäuft. Und nun droht in die Welt eine Erkenntnis einzudringen. Und zwar eine praktisch erhärtete Erkenntnis, nämlich, dass das Gold an sich gänzlich belanglos ist. Dass man ohne Gold genauso gut leben kann wie mit Gold, ja sogar noch besser unter Umständen. Diese Erkenntnis kann gefährlich werden für diejenigen, die im Gold ein Element ihres Kampfes um die Macht sahen und auch immer als solches Element werteten und ausnützten. So hat unser Fleiß im Inneren nicht die andere Welt etwa beruhigt, sondern im Gegenteil. Die andere Welt ist erst recht erbittert worden über diesen Kampf im Inneren. Erst hofften sie, dass wir zugrunde gingen. Ich weiß, wie ich an die Macht kam, da sagte man 6 Wochen, 8 Wochen, das können wir abwarten. Nach 3 Monaten sagte man, es muss etwas geschehen, der geht nicht. Und dann wollte man etwas tun, ich habe dann mich dagegen zur Wehre gesetzt und Sie wissen ja, die Maßnahmen, die wir gleich im ersten Jahr treffen mussten, 33, ich bin, als ich merkte, dass man mir eine Schlinge um den Hals legen wollte, bin ich aus dem Völkerbund und aus der Abrüstungskonferenz herausgegangen. Damit konnte man mir zunächst nichts mehr anhaben. Außerdem habe ich nun die Aufrüstung naturgemäß noch stärker vorwärts getrieben. Es kam das Jahr 34 und im März 34 gab ich ja den Befehl zur Verdreifachung unserer Armee. Nun begann der internationale Krieg gegen uns mit allen Mitteln im Inneren und im Äußeren. Versuch der Anzettelung von Revolutionen im Inneren, Versuch einer allgemeinen Eingreifung im Äußeren, dabei immer wieder die Prophezeiungen, wenn sie nicht politisch zugrunde gehen, gehen sie wirtschaftlich zugrunde. Ich weiß nicht, wie viele Leute damals gebetet haben, soweit sie an einen lieben Gott glauben, dass er uns eine schlechte Ernte schickt oder dass unsere Maßnahmen nicht gelingen mögen, zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit. Sie waren auch so hypnotisiert von ihrem eigenen Wunsch, dass sie sich die Erfüllung dieses Wunsches selbst einsuggerierten. Sie sagten, das kann ja gar nicht anders sein. Der muss ja wirtschaftlich kaputt gehen. Und Sie haben sich das so lange vorgeredet, bis Sie es endlich sogar selber glaubten. Und Sie schrieben nun ununterbrochen, wie wir zugrunde gehen. Die einzelnen Phasen unseres Zusammenbruchs wurden immer geschildert. Außerdem wurde dann genau nachgewiesen, dass das deutsche Volk sich von uns und besonders von mir abwandte, dass ich allmählich ein einsamer Mann wurde. Und dann kam plötzlich wieder eine Wahl und dann stellte sie heraus, dass statt 94, 98% hinter mir standen. Sie waren natürlich verbittert und erzürnt über eine solche Entwicklung und begannen erst recht dann zu versuchen, uns durch internationale Komplotte in die Enge zu treiben. Das hat nun, meine Parteigenossen, zum gleichen Ergebnis geführt wie der ähnliche Versuch im Inneren. Sie wissen es ja, so etwa vom Jahr 1925, da begann bei uns auch so das Komplott einer allgemeinen Parteiverschwörung gegen den Nationalsozialismus. Sie gingen damals Arm in Arm, von links bis nach rechts. Die größten Extreme haben sie gefunden. Der Kapitalismus mit dem sogenannten Sozialismus internationaler Prägung. Sie gingen zusammen, Börsenjopper auf der einen Seite und Marxisten auf der anderen, Arm in Arm gegen den verhassten Nationalsozialismus. Und ich habe damals nur ein Rezept gekannt. Erst recht hart werden, Zähne zusammenbeißen und den Kampf aufnehmen. Und ich habe mich nach außen genauso gestellt. Jeder derartige Nullkomplott, jeder solche Versuch der Verträge, der Abmachungen, Staaten wieder gegen uns zu mobilisieren, führte dazu, dass ich die Rüstung wieder etwas schärfer anziehen ließ. Ich war entschlossen, es auf alles ankommen zu lassen. So ging dieser Kampf weiter, bei mir natürlich mit dem Ziel, den Versailler Vertrag zu beseitigen. Und meine Parteigenossen, das musste ich, wenn ich nicht ein Lügner hätte sein wollen. Denn wofür haben wir denn endlich gekämpft? Als wir im Jahr 1920 und 21 und 22 hier auftraten, da war ja unser Programm Beseitigung von Versailles. Wie konnte ich plötzlich im Besitz der Macht sagen, wir akzeptieren das. Ich war entschlossen, Deutschland wieder frei zu machen. Und ich habe nun diesen Kampf etappenweise durchgeführt. Ich hatte dabei wirklich das Ziel, im Frieden zu bleiben. Und Sie kennen ja aus vielen Kundgebungen, aus zahlreichen Versammlungen und aus meinen Publikationen meine außenpolitische Vision, die ich damals hatte. Ich wollte ein engstes Freundschaftsverhältnis mit England herstellen. Ich dachte mir, die beiden germanischen Rassen müssten eigentlich zusammengehen. Ich wollte dann das gleiche Verhältnis mit Italien herstellen. Und ich dachte damals bereits an Japan als eine weitere Macht, mit der wir, weil gänzlich ohne Interessengegensätze, würden zusammengehen können. Soweit es nun sich um Italien handelt, ist dieser Versuch ja, wie Sie wissen, gelungen. Er ist gelungen dank dem genialen Wirken des einen Mannes dort, der den Faschismus begründete und der seitdem nun sein Volk ebenfalls emporführte und der genau die gleichen Kämpfe zu bestehen hatte mit seiner Umwelt wie wir Nationalsozialisten. Es ist es endlich auch gelungen mit Japan. Es ist leider misslungen mit England. Ganz gegen unseren eigenen Wunsch. Es war das nicht unsere Schuld. Im Gegenteil, ich habe bis zum letzten Moment noch, bis wenige Tage vor Kriegsausbruch, habe ich noch versucht, mein außenpolitisches Ziel zu verwirklichen. Ich habe damals dem britischen Botschafter das größte Angebot gemacht. Ich war bereit, mit England zusammenzugehen. Es war aber vergeblich. Ich habe damals schon gesehen, wie gewisse Kriegshetzer seit Jahren unentwegt hetzen, ohne dass ihnen das Handwerk gelegt worden war. Und es konnte ja keinen Zweifel mehr geben, dass das geschah, um eines Tages das britische Volk in Wut und Hass gegen Deutschland zu bringen, während umgekehrt das deutsche Volk bei meiner Einstellung natürlich gegen England überhaupt keinen Hass empfand, so dass eines Tages Deutschland gänzlich seelisch ungerüstet in den Krieg hineingetaumelt wäre. Ich habe bereits 1938 und 1939 davor gewarnt, habe in Saarbrücken in einer Rede betont, dass das nicht so weitergehen könnte, dass wenn England diese Hetze weiter duldet, dass sie dann gezwungen sein würde, endlich die deutsche Propaganda antworten zu lassen. So kam der Augenblick, in dem die Frage nicht mehr war, ob der Krieg vermieden wird, sondern ob er noch ein, zwei, drei Jahre vielleicht vermieden werden könnte. Und zwar durch sehr schwere deutsche Demütigungen. Und da müssen Sie nun eines, meine alten Parteigenossen, verstehen. Im Augenblick, in dem mir bewusst wurde, dass England nur Zeit gewinnen will, dass man dort aber den Krieg unter allen Umständen zu führen entschlossen war, etwas, was jetzt unterdessen durch die Äußerungen britischer Staatsmänner ja ganz offen zugegeben wurde. Im selben Augenblick hatte ich nur einen einzigen Wunsch, dass wenn Sie uns schon den Krieg erklären würden, Sie es hoffentlich noch dann tun, während ich lebe. Denn ich weiß, dass das die härteste Auseinandersetzung ist, die dem deutschen Volk jemals auferlegt wurde. Und ich bilde mich nun ein, dass ich der härteste Mann bin, den das deutsche Volk seit vielen Jahrzehnten, vielleicht seit Jahrhunderten gehabt hat. Ich besitze die größte Autorität. Und vor allem, ich glaube an meinen Erfolg. Und zwar bedingungslos glaube ich daran. Ich bin ein Erfolg. Ich bin überzeugt, dass dieser Kampf um kein Haar anders ausgehen wird, als der Kampf, den ich im Inneren ausgefochten habe. Ich bin auch der Überzeugung, dass mich die Vorsehung nur deshalb überhaupt, wie sie immer so geführt hat und alle Fairnisse von mir weghielt, um mich diesen Kampf führen zu lassen. Und zwar zum Sieg. Und endlich, ich habe noch den großen Krieg mitgemacht. Und ich gehöre zu denen, die damals auch um den Erfolg betrogen worden sind. Das ist daher mein unerschütterlicher Entschluss, dass dieser Kampf nicht so ausgeht. Als ich das vergangene Jahr zu Ihnen sprach, da lag hinter uns der erste Abschnitt dieses Kampfes. Hat unsere Wehrmacht Polen niedergeworfen. Man hat sich das ganz anders vorgestellt. Man war damals der Überzeugung, dass dieser Kampf nur so 6, 8, 10 Monate dauern wird. Man sagte sich, es gibt heute keine Kriege schneller und durchgreifende Entscheidungen. Es wird hier so eine Art günstigsten Fall Stellungskrieg kommen. Es wird eine Front sich dann im Osten aufrichten. Das wird zu einem Verbluten führen. Dann unterdessen wird allmählich der Westen rüsten. Und dann kommt der Sommer 1940 und dazwischen wird man dann sich gegen Belgien und Holland vorrücken an die Grenze des Ruhrgebiets. Ach, und dann wird man so langsam eben Deutschland Herr werden. So stellte man sich das vor. Außerdem glaubte man, dass schon wenige Wochen später, man hat das von allen Seiten gehört, Revolution ausbrechen wird in Deutschland. Und außerdem würde dann die Not kommen. Außerdem hatten sie keine Ahnung vom Ausmaß unserer Rüstung und glaubten, dass ich genauso blöffen würde, wie sie selber dauernd blöffen. Sie haben so lange geschwindelt, dass sie es gar nicht verstehen, dass es jemanden gibt, der in solchen Dingen eben nicht schwindelt, sondern der das, was er sagt, auch wirklich tut. Sie waren so der Überzeugung, dass dieser Krieg ein verhältnismäßig leichter Krieg werden wird. Vor einem Jahr war, wie gesagt, Polen beseitigt. Der erste Strich durch ihre Rechnung. Ich konnte damals am 8. November auf diesen großen Erfolg hinweisen. Heute nun, ein Jahr später, kann ich auf weitere Erfolge hinweisen. Diese Erfolge kann nur der in erster Linie würdigen, der selbst Soldat des großen Krieges gewesen war. Der weiß, was es bedeutet, in wenigen Wochen nicht nur den ganzen Westen niederzuwerfen, sondern auch Norwegen noch in Besitz zu nehmen, bis hinauf zum Nordkap, sodass heute eine Front von Kirkenes angefangen,
bis an die spanische Grenze besteht. Das weiß der Weltkriegssoldat.
Alle die Hoffnungen der britischen Kriegshetzer sind damit zerschlagen worden. Sie hatten sich das so schön gedacht. Krieg an der Peripherie, Abschnüren unserer deutschen Lebensadern. Einengen des Reiches und dann allmähliches Abwürgen dieses Reiches. Und jetzt ist es eigentlich umgekehrt gekommen. Dieser Kontinent mobilisiert sich langsam, indem er sich auf sich selbst besinnt, gegen den Feind dieses Kontinentes. Deutschland hat in wenigen Monaten diesem Kontinent tatsächlich die Freiheit gegeben. Der britische Versuch, Europa zu balkanisieren, das können sich die britischen Staatsmänner merken, ist abgeschlossen und beendet. England wollte Europa desorganisieren. Deutschland und Italien werden Europa organisieren. Wenn man nun in England erklärt, dass der Kampf weitergeht, so ist mir das gänzlich gleichgültig. Er geht so lange weiter, bis wir ihn beenden werden. Und wir werden ihn beenden. Da können die Herren überzeugt sein. Und er wird beendet werden mit unserem Sieg. Das können Sie mir auch glauben. Ich bin mir da über eines im Klaren. Wenn ich Prophet hätte sein wollen und am 1. Januar dieses Jahres den Engländern erklärt hätte, im Sommer dieses Jahres, da werden wir euch das Konzept in Norwegen verdorben haben. Nicht ihr werdet dann in Norwegen sitzen, sondern Deutsche werden dort sitzen. Noch im Sommer dieses Jahres werdet ihr nicht mehr etwa in Holland sein oder nach Holland können, sondern wir werden das besetzt haben. Noch im Sommer dieses Jahres werdet ihr nicht durch Belgien an die deutsche Grenze vorgegangen sein, sondern wir werden vorgegangen sein. Und wenn ihnen gesagt hätte, noch im Sommer dieses Jahres wird es kein Frankreich mehr geben, da hätten sie alle gesagt, ein Wahnsinniger. Ich unterlasse es daher heute zu prophezeien. Ich möchte nur dem deutschen Volk ein paar Erklärungen abgeben. Erstens. Der bisherige Kampf hat zu Ergebnissen einmaliger Art geführt. Er hat personell, so bitter es für die einzelne Familie ist, die ein Opfer bringen musste, für das deutsche Volksgut so gut als keine Opfer gefordert. Im Gesamten sind die Opfer, die wir in diesen Krieg brachten, noch nicht so groß, als sie der Krieg 1870-71 gefordert hat. Ja, es ist kaum etwas mehr als die Hälfte dessen. Personell sind alle unsere Berechnungen insofern hinfällig geworden, als wir alle die vorgesehenen riesenhaften Ersatzmannschaften, die wir für Verluste einkalkuliert hatten, als wir alle diese riesenhaften Reserven nicht anzubrechen brauchten und daher viele altgediente Männer entlassen konnten, und dabei trotzdem die Wehrmacht zu verstärken in der Lage waren und sind, und zwar im Wesentlichen durch jüngere Jahrgänge. Personell sieht die deutsche Armee heute anders aus, als sie im Weltkrieg aussah. Ich bin vor wenigen Tagen erst durch Belgien und durch Frankreich gefahren und ich muss sagen, als alter Weltkriegssoldat, es ist wundervoll, wie unsere Wehrmacht heute aussieht. Alle Verbände, gleich ob Heer oder Luftwaffe oder Waffen-SS, sie sehen alle gleich wunderbar aus. Es ist nicht zu vergleichen mit dem, was unsere ausgebrannten Kader im Jahr 1914 oder 15 bis 18 dargestellt hatten. Materiell Ich habe in diesem Krieg vorgesorgt, wie in keinem Krieg vorgesorgt worden war. Und das hat sich reichlich gelohnt. Die materiellen Opfer des Krieges sind überhaupt gänzlich belanglose. Was wir in dem bisherigen Kampf an Munition verschossen haben, das ist zum Teil nur ein Teil einer Monatsproduktion. Die Reserven sind so ungeheure, dass sich auf manchen Gebieten die Produktion jetzt einstellen ließ, weil es keine Möglichkeit mehr gibt, diese Massen irgendwie wirklich vernünftig zu knappen. Ich habe die Produktion dafür auf jene Gebiete leiten lassen, auf denen ich glaube, besonders stark sein zu müssen. Sie vernehmen ja die Drohungen der anderen Welt fortgesetzt, was sie produzieren werden. Australien hat 6 oder 7 Millionen Einwohner, davon leben, ich weiß nicht, wie viele im Busch. Aber trotzdem, sie werden 8-mal so viele Flugzeuge produzieren wie Deutschland. Kanada hat nur 9 Millionen Einwohner, aber es wird 12-mal so viele Flugzeuge produzieren wie Deutschland. Was die amerikanische Union erst produziert, das kann man überhaupt nur in astronomischen Zahlen ausdrücken. Auf dem Gebiet möchte ich kein Konkurrent sein. Aber ich darf Ihnen eines versichern. Nach wie vor ist unsere deutsche Produktionskapazität weitaus die höchste der Welt. Und wir werden davon nicht heruntergehen. Denn wir sind in der Lage, heute so ziemlich die Hälfte Europas zu mobilisieren. Und dass ich das industriell tue, das kann man mir schon glauben. Die materielle Rüstung ist daher eine ungeheuerliche. Und sie wächst jetzt erst. Denn wenn wir auch jahrelang die Mobilmachung vorbereitet hatten, die industrielle Mobilmachung, so wissen Sie, dass das Ausstoßen ja doch erst etwa nach 1 bis 1,5 Jahren Zeit in großen Massen geschieht. Aber das ist zurzeit nun der Fall. Ich darf daher zusammenfassend eines sagen. Wir sind vorbereitet für die Zukunft wie noch nie zuvor. Wir sind materiell vorbereitet und wir sind personell vorbereitet. Und dass die Wehrmacht jeden Tag ausnützt, das weiß jeder sowieso, der selbst Soldat war. Es geht kein Tag verloren. Dieses erste Instrument der Welt wird ununterbrochen gepflegt und verbessert. Und wenn die Stunde wieder zum Großeinsatz kommt, dann hoffe ich, genau zu ähnlichen Resultaten zu kommen, wie wir sie hinter uns haben. Wir haben eine Parole. Alles auf das Gründlichste vorbereiten und dann schnell und kühn handeln. Es wird der Augenblick kommen, da die Herren, die jetzt mit dem Munde die ganze Welt bereits wieder erobern, ja nun standhalten müssen. Und dann werden wir sehen, wer die Monate besser genützt hat, wir oder die anderen. Deutschland jedenfalls ist mit seinen Verbündeten heute stark genug, um jeder denkbaren Kombination auf dieser Welt entgegenzutreten. Es gibt gar keine Mächtekoalition, die unsere militärisch gewachsen sein könnte. Wirtschaftlich lohnen sich jetzt die langen Vorbereitungen, die wir schon im Frieden getroffen haben. Der 4-Jahres-Plan, den wir jetzt auf weitere 4 Jahre verlängerten. Er hat uns zahlreiche Basen gegeben. Und die Engländer wussten das auch ganz genau, umsonst haben sie nicht so geflucht gegen diesen 4-Jahres-Plan. Basen, die uns unabhängig machen von den Drohungen einer sogenannten Abschnürung oder einer Blockade. Im Übrigen, wir wollen mal sehen, wer in einigen Monaten blockiert sein wird. Wir oder die anderen. Ich glaube, dass Ihnen ja schon jetzt auf manchen Gebieten das Lügen vergangen ist. Herr Churchill, der noch vor etwa 1 Jahr, vor 8 Monaten und vor 6 Monaten erklärte, die U-Boote, wir haben in 1 Monat 50% vernichtet. Im nächsten Monat konnte er nicht mehr sagen, 50%, weil sonst keines mehr da gewesen wäre. Also im nächsten Monat nur noch 30%. Ein Monat später konnte er auch nicht mehr sagen, 20%, sondern musste dann 10% sagen. Jetzt beginnt dieser Generallügner der Weltgeschichte. Nun zuzugeben, dass die U-Boote mehr zu sein scheinen, als sie vorher waren. Und das kann er mir glauben. Und ob sie mehr werden, er hat keine Ahnung, wie sie mehr werden. Wir werden sie auch. Wir werden sie noch herausfordern, diese internationalen Kapitalslügner. Wir werden sehen, es wird sicherlich eines Tages keinen Churchill mehr geben, aber deutsche U-Boote wird es geben und die Macht. Und so hat sich denn, nachdem er an sich das nicht mehr bestreiten kann, dieser genialste Stratege, der bisher geboren wurde, auf den Luftkrieg gestürzt. Es ist eine geniale Idee gewesen von Mr. Churchill, ausgerechnet mit der Waffe, mit der England uns gegenüber am allerschwächsten ist, mit der Waffe den Luftkrieg anzufangen. Sie wissen, ich habe jahrelang der Welt die Vorschläge gebracht, man sollte Bombenkrieg einstellen, besonders gegen Zivilbevölkerung. England hat das damals wohl in Vorausahnung der kommenden Entwicklung, Demokraten sind immer hellsehend, abgelehnt. Gut. Ich habe aber trotzdem in diesem Krieg den Kampf gegen Zivilbevölkerung nie durchgeführt. Ich habe im Polenkrieg keinen Nachtangriff auf polnische Städte ausführen lassen. Man kann in der Nacht das einzelne Objekt nicht so genau treffen. Ich ließ daher im Wesentlichen nur beim Tag angreifen. Und immer nur militärische Ziele. Ich habe dasselbe in Norwegen getan. Das gleiche tat ich auch in Holland, in Belgien und in Frankreich. Da fiel es Herrn Churchill plötzlich ein, nachdem bei Tag allerdings die britische Luftwaffe deutschen Boden überhaupt nicht überfliegen kann, mit Nachtangriffen die deutsche Zivilbevölkerung heimzusuchen. Sie kennen ja meine Geduld, meine Parteigenossen. Ich habe also 8 Tage zugesehen. Man hat Bomben auf die Bevölkerung am Rhein geworfen, man hat Bomben geworfen auf die Bevölkerung in Westfalen. Und ich habe dann 14 Tage zugesehen. Ich dachte mir, der Mann ist wahnsinnig. Er führt einen Kampf ein, bei dem nur England vernichtet werden kann. Als der Krieg im Westen zu Ende war, habe ich noch einmal England die Hand hingehalten. Ich wurde wieder auf das Wüsteste beschimpft und bespuckt. Herr Halifax führte sich auf wie ein Wahnsinniger. Auch gut, man verstärkte die Bombenangriffe, ich habe wieder gewartet. Ich muss sagen, dass es mir schwer wurde, denn es kamen viele zu mir und sagten, ja, wie lange, Führer, warten Sie noch? Die hören nicht auf. Ich habe über 3 Monate gewartet. Und dann eines Tages allerdings gab ich nun den Befehl, so, ich nehme jetzt diesen Kampf auf. Und ich nehme ihn auf mit der Entschlossenheit, mit der ich noch jeden Kampf aufnahm. Das heißt, jetzt Kampf bis zum Letzten. Sie wollen es, Sie sollen es jetzt haben. Sie wollen Deutschland durch den Luftkrieg vernichten. Ich werde Ihnen jetzt zeigen, wer vernichtet wird. England, das englische Volk, das ich nur bedauere, kann sich bei seinem Generalverbrecher Churchill bedanken. Dem verdankt es das. Churchill hat mit diesem Kampf den größten militärischen Unsinn gemacht, den jemals ein Staatsmann oder ein Feldherr einleiten konnte. Er hat mit der Waffe gekämpft, mit der er am schwächsten ist. Und er hat aus einer Position gekämpft, die für England seit dem Augenblick, in dem wir von Trondheim bis Brest sitzen, auch geografisch schlecht ist. Es ist die schlechteste Position, die England überhaupt hier besitzt. Ich werde diesen Kampf durchhalten. Ich bedauere, dass er natürlich auch auf unserer Seite Opfer erfordert. Allein, ich kenne das nationalsozialistische Deutschland, nur Herr Churchill kennt es nicht. Das ist der große Unterschied. Er hat geglaubt, dadurch vielleicht das deutsche Volk ermüden zu können. Er hat nur ganz vergessen, dass jetzt ein anderes Deutschland gekommen ist. Dieses Deutschland wird durch jede Bombe fanatischer. Seine Entschlusskraft wird nur noch stärker. Es weiß vor allem, mit diesem Unfug muss einmal für immer aufgeräumt werden. Und wir sind dazu entschlossen. Als 1938 Herr Chamberlain hier in München war und mir heuchlerisch seine Freundschaftsangebote machte, da hat dieser Mann im Inneren einen Entschluss gehabt, sofort nach der Rückkehr zu sagen, ich habe jetzt eine gewisse Frist bekommen und jetzt wollen wir rüsten, damit wir dann Deutschland überfallen können. Wir sind uns darüber im Klaren, dass jeder Waffenstillstand heute nur ein Waffenstillstand sein würde. Sie würden hoffen, dass dann einige Jahre vergehen, vielleicht, dass ich dann nicht mehr an der Spitze des Reiches stehe und dass dann der Kampf von neuem beginnen könnte. Es ist daher mein unabänderlicher Entschluss, nunmehr die Auseinandersetzung bis zu einer klaren Entscheidung weiterzuführen. Genauso wie ich als Nationalsozialist im Kampf um Deutschland jeden Kompromiss abgelehnt habe, so lehne ich heute nunmehr auch hier jeden Kompromiss ab. Ich habe so oft die Hand geboten, es war umsonst. Sie wollten diesen Kampf, sie sollen ihn jetzt haben. Und das deutsche Volk wird diesen Kampf weiter durchführen, bis zu einer ganz klaren Entscheidung. Es muss eine Gefahr beseitigt werden, nämlich, dass in 1, 2, 3 Jahren nach höchster Spannung die Sache wieder von neuem losgeht. Das deutsche Volk will endlich Frieden haben. Und zwar einen Frieden, der es arbeiten lässt. Denn nicht jeden internationalen Halunk es ermöglicht, andere Völker gegen uns aufzuhetzen. Und diese Leute natürlich, für sie ist der Krieg der größte Verdienst. Ich habe keinen Grund, Krieg zu führen, aus irgendwelchen materiellen Interessen. Für uns kann er nur traurig sein. Uns nimmt er die Zeit, dem deutschen Volk und der ganzen Gemeinschaft unendlich viel Arbeit und Arbeitskraft. Ich habe keine Rüstungsaktien in meinem Besitz. Ich verdiene in diesem Kampf nichts. Ich würde glücklich sein, wenn ich wieder arbeiten könnte, so wie ich früher für mein Volk gearbeitet habe. Aber diese internationalen Verbrecher, sie sind zugleich die größten Rüstungsgewinner, die es gibt. Ihnen gehören die ganzen Fabriken. Sie machen die Geschäfte. Es sind die gleichen Leute, die wir früher auch in Deutschland hatten. Mit diesen Leuten gibt es nur eine Auseinandersetzung. Es muss hier einer brechen. Und das wird unter keinen Umständen Deutschland sein. Wenn aber dieses Deutschland heute eine andere Form besitzt, dann deshalb, weil der Nationalsozialismus das deutsche Volk wieder hochgerissen hat. Er hat die geistigen, seelischen, moralischen und auch materiellen Voraussetzungen geschaffen für die ungeheuren Siege der Wehrmacht unseres jungen Reiches. Jeder Soldat weiß es und muss es wissen, dass die Armeen, die heute unter unseren Banner marschieren, die Revolutionsarmeen des Dritten Reiches sind. Sie tragen im Herzen nicht nur den Glauben an ein Deutschland, so wie einst, sondern sie tragen im Herzen den Glauben an das Deutschland, das uns allen in der Zukunft vorschwebt, für das wir so lange Zeit gekämpft haben. An ein besseres Reich, in dem die großen Ziele unserer nationalen und sozialen Bewegung verwirklicht werden. Und dass wir heute nun dieses Deutschland besitzen, das verdanken wir mit denjenigen, die im Jahr 1923 marschiert sind. Und vor allem auch denjenigen, die damals als erste Blutopfer für die Bewegung gefallen sind. Diese 16 Toten sind eben mehr als nur 16 Tote. Sie sind die Grundzeugen einer neuen Wiederauferstehung unseres Volkes geworden. Und ihr Opfer war umso größer, als sie damals das, was seitdem gekommen ist, nur in einer blassen Fantasie erkennen konnten. Sie haben damals wirklich in grenzenloser Liebe für Deutschland gehandelt. Denn wer damals zur Bewegung kommt, bei dem konnte man nur sagen, du kannst alles nun sonst aufgeben. Du wirst jetzt verlacht und verspottet und verfolgt und du musst gewärtig sein, dass du brotlos wirst und dass sie dich überall hinauswerfen. Du hast gar nichts, was dir sicher ist, außer vielleicht dein eigener Tod. Du siehst nur vor dir etwas, für das wir alle kämpfen. Es ist ein neues Deutschland. Ein Deutschland der Ehre, das sich wieder aufrichtet, das seinen Söhnen wieder das tägliche Brot sicherstellt. Der hinzu. Alle diese Männer gekommen, nur unbewusst gefühlt und geworden, wo das Bürgertum hieß. Wir sind so gemieden worden, dass die große Zahl der in unsere Reihen eintretenden meistens nur ganz kleine Menschen gewesen sind. Sie hatten vielleicht gar keine so klare Vorstellung von dem, wie es sie wussten, nur einmal anders sein. Es wird einmal ein neues Reich aufgebaut und in diesem Reich wird vieles von dem dann verwirklicht, was auch unsere Gegner im tiefsten Plänen, ohne dass sie wissen, ihren Weg nie sein würde. Dafür sind diese Menschen eingetreten und dafür aus diese 16 damals ihr Leben und 500 können. Es hat keiner geklagt, alle die Verwundeten, sie sind der Sache nicht nur untreu geworden, im Gegenteil, als Verwundete sind sie erst recht wieder Parteigenossen gewesen, fanatischer als sie sind und viele hundert gefolgt, hier und außerhalb der Grenzen des Reiches. Es war jahrelang, fast anderthalb Jahrzehnte, ein einziger Markt und wirksten dort, weil der Kampf fast der Losesten zu sein. Wie konnten diese kleinen Leute den Lauf der Geschichte ahnen, der nun wirklich sich vollzog? Wie konnten sie das Wunder voraussehen, dass sie anderthalb oder zwei Jahrzehnte später in ein großes Reich, glorreich, heimgeholt würden? Sie haben trotzdem gekämpft, gläubigen Herzens, ohne das im Einzelnen genau zu wissen, dass es nun so kommen wird, dass es zu ihren Lebzeiten so kommen wird. Das alles aber hat von diesem 8. und 9. November 1923 seinen Ausgang genommen. Und deshalb feiern wir die Erinnerung an diese Männer in besonderer Ergriffenheit. Heute mehr noch als damals. Denn sie alle haben zugleich auch die Schmach im Herzen getragen des Zusammenbruchs vom Jahr 1918-19. Auch in ihnen hat das gefressen und auch in ihnen hat das immer gewühlt. Wie oft sind wir beisammen gesessen, immer von dem einen Gedanken durchglüht. Das muss in unserer Geschichte wieder repariert werden. Das kann nicht so dauern und kann nicht so bleiben. Das würde das deutsche Volk für alle Zeiten mit einer Schande belasten. Das werden wir beseitigen aus unserer Geschichte. Das werden wir wieder wegwaschen. Wir werden wieder aufrichten, Deutschland der Ehre und der Macht und der Kraft und der Herrlichkeit. Das lassen wir nicht auf uns ruhen. Deutschland muss wieder auferstehen, so oder so. Und in dem Geist haben wir damals gekämpft. In diesem Geist sind sie gefallen. In dem Geist wurde dann der Kampf erst recht weitergeführt. Und in dem Geist stehen wir nun heute vor einer anderen Welt und werden das durchsetzen, wofür auch die jetzt gefallen sind. Sie glauben, Deutschland zu vernichten. Sie werden sich irren. Aus dem Kampf wird erst Deutschland erst.